selber was. Und ich denke, es wäre sinnvoll, dass ich ein bisschen wieder so vorgehe, wie ich schon das gemacht habe letztes Mal. Nämlich, ich habe in dieser Zeit bin ich ziemlich viel gereist und ziemlich viel geführt, aber wenig gelesen. Und so hatte ich ja keine Gelegenheit. Und letztes Mal, als wir uns getroffen haben, habe ich, glaube ich, erzählt über diese Plattform der Dokumente. Ja. Und da ging es gerade um diese Fragen der Repräsentation, der politischen Repräsentation der Kunst und künstlerischen der Politik und all das Geschichte. Nun, vielleicht erzähle ich Ihnen über eine andere Konferenz, an der ich war, weil da ging es um die gleiche Problematik. Und zwar für mich war es eine gute Ergänzung. Und die fand nämlich in Rio de Janeiro statt und wurde organisiert von einer der dortigen Universitäten zusammen mit UNO. Und das Thema war Globalisierung und Multikulturalismus. Also das war so ziemlich allgemein formuliert, muss man schon sagen. Und vielleicht zum Anfang erzähle ich einige Eindrücke aus Brasilien. Ich war zum ersten Mal in Brasilien. War jemand außer Ihnen in Brasilien? Von Ihnen? Ne? Also ich muss schon sagen, das Land hat auf mich einen interessanten Eindruck gemacht. Zunächst einmal, der erste Eindruck war, zumal war es für mich interessant, weil ich ein Rektor bin jetzt, in Wien, dass ich, als ich kam, zum Rektor dieser Universität eingeladen worden war, und er hieß Candido Mendes, so ein älterer Herr, distinguierter Herr, und ich habe ihn gefragt, wie heißt die Universität, und er hat gesagt, die Universität heißt Candido Mendes Universität. Also habe ich gefragt, und warum sind Sie Candido Mendes? Ihre Universität ist auch Candido Mendes. Nachher sagt er, ja, sehen Sie, es ist halt so, dass ich auf der einen Seite Rektor bin, auf der anderen Seite auch Besitzer dieser Universität. Und so bin ich als Candido Mendes ein Rektor einer Candido Mendes Universität. Also diese Verbindung war für mich sicherlich reizvoll. Und es ist halt so, dass das eine Universität, eine der ältesten Universitäten in Brasilien, wurde gegründet Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine ziemlich progressive Einrichtung. Bleibt auch sozusagen die progressivste, liberalste und linkeste Institution in Brasilien. Und wurde gegründet von einem Candido Mendes. Hat gelebt in der Mitte des 19. Jahrhunderts und hat die erste geografische Karte Brasiliens gemacht und wurde deswegen so gefeiert, dass ihm eine Lizenz gegeben wurde, eine erste Universität zu eröffnen. Und in dieser Familie heißen da alle Candido Mendes hier. Also bis heute, also alle Männer heißen Candido Mendes. Und Universität ist Candido Mendes und sind immer Candido Mendes, die eben diese Candido Mendes Universität präsidieren. Allerdings hat er, also der jetzige Candido Mendes, keinen Sohn, der Candido Mendes wäre. Stattdessen hat er eine Tochter. Die ist nicht Candido Mendes, obwohl es auch nicht klar. Stattdessen trägt sie einen anderen Namen und ist die Vizepräsidentin, Vizerektorin und wird ihn ablösen. Allerdings gibt es eine Spannung zwischen ihnen und sie hält immer so freudische Vorträge über Schwierigkeiten der Tochter-Vater-Beziehung. So im Sinne der Psychoanalyse. Und Psychoanalyse ist eigentlich die wichtigste Beschäftigung der brasilianischen Intellektuellen, weil man als Intellektueller nicht überleben kann. Als Professor kriegt man sehr wenig Geld und sonst findet keine Anerkennung in der Gesellschaft. Die einzige Möglichkeit, zu Geld zu kommen und zu überleben, auch gesellschaftliche Anerkennung zu finden, ist durch die Psychoanalyse. Alle machen privat psychoanalytische Praxis. Und die Gesellschaft insgesamt ist eine sehr pragmatisch und massenkulturell orientierte, mit wenig Interesse für das, was wir High Culture nennen. Das führt allerdings zu interessanten Entwicklungen, über die ich was machen möchte und jetzt aber als Kuriosität, die auch mit dem Thema zu tun hat, berichte. Ein Phänomen, das mich beeindruckt war, war die sogenannte positivistische Kirche. Nämlich ist es so, dass Brasilien lange Zeit ein Imperium war, also im 19. Jahrhundert, bis ein Militäringenieur, dessen Namen niemandem bekannt ist, der hat seinen Namen gewechselt und hieß dann Benjamin Constant. Auf einen gewissen Zeitpunkt. Sozusagen, er hat diesen Namen, das einst der Theoretiker der Französischen Revolution, angenommen und war ein glühender Verehrer von Auguste Comte. In dieser Zeit in Frankreich, dieser positivistische, antireligiöse und gleichzeitig sehr humane positivistische Lehrer verkündet hat. Also er hat die Revolution organisiert, hat das Imperium zum Sturz gebracht. Imperiale Palast gehört übrigens heutzutage Candida Mendes Universität und Candida Mendes sitzt in einem früheren Büro des Imperators. Aber das Brasilien wurde die Republik und Auguste Comte und Positivismus offizielle Ideologie, Staatsideologie. Irgendwelche Sprüche von Auguste Comte kann man auf der Fahne sehen. Und gleichzeitig wurde Auguste Comte eine Kirche eingerichtet. Das sieht so wie eine normale katholische Kirche. Man kommt auch zur Messe um 10 Uhr Sonntag und hört eine Predigt, die ja zum Inhalt hat, Kampf gegen die Religion. Also die Kirche ist so eingerichtet, dass links und rechts Porträts, also Skulpturen von großen Wissenschaftlern, von Newton, Leibniz und so weiter stehen, so links und rechts. Und sonst Ölgemälde von der früh verstorbenen Frau von Comte, also so junge, bürgerliche Frau, französische Frau des 19. Jahrhunderts, mit zwei Kindern. Und da stehen überall diese Ölporträts und diese Wissenschaftsgestalten. Und als ich da war die Predigt über die Parallelität zwischen Auguste Comte-Lehre über die Entwicklung der Menschheit und die Piaget-Lehre über die Entwicklung des einzelnen Menschen, also verschiedene Stadien der kindlichen Entwicklung und des Erwachsenenseins. Eine typisch universitäre Veranstaltung, eine typische universitäre Vorlesung, die allerdings im Rahmen einer Kirche und mit einer ziemlichen Inbrust auch verkündet worden war. Und ich habe gedacht, das ist die Zukunft unserer Universitäten, nämlich als die unseren Universitäten total kollabieren und kein Mensch mehr an die Wissenschaft glaubt. Und wenn man schon FAZ liest systematisch, dann verliert man den letzten Glauben an die Wissenschaft. Und die Wissenschaft sich total in ein Science-Fiction-Narrativ verwandelt, dann wird so etwas wie positivistische Kirche, denke ich, eine ziemliche Rettung für die Wissenschaftler. Man würde sozusagen als Priester der Wissenschaftsreligion einfach auftreten, als jemand, der nicht danach geprüft wird, was er eigentlich im Sinne der wissenschaftlichen Wahrheit sagt, sondern Wissenschaft wird verkündet als eine Ideologie, als ein Anspruch auf die Wahrheit, der dann eigentlich nicht bestätigt und nicht konfirmiert und nicht verifiziert werden soll, weil dieser Anspruch in einer nicht universitären, sondern in einem kirchlichen Kontext gestellt wird. Und eine weitere parallele Geschichte ist ja passiert mit der Kunst dort. Also Wissenschaft und Kunst, beide die gleiche Transformation erfahren. Nämlich im dortigen Museum gab es eine Maske, eine schwarze Maske, eine schwarze Frau, Und ein Regisseur, Fernsehregisseur, hat eine Telenovelle gemacht über eine schwarze Frau aus dem 19. Jahrhundert, die ihrer Zeit voraus war. Ein Aufstand des Sklaven gegen die Sklaverei organisiert hat, ist ja dann umgekommen, wurde von, sozusagen von Zeitgenossen verstanden. Und dann wurde suggeriert, dass diese Maske eigentlich ihr Porträt ist. Nur eben nicht überliefert, aber das war ihr Porträt. Und nachdem diese Telenovela einige Tage lang gezeigt wurde, haben die Leute angefangen, zu dieser Maske Blumen zu bringen, dann Kerzen. Und dann haben sie Gottesdienste organisiert. Und jetzt baut man überall in Brasilien, schon im großen Stil, Kirchen für diese Maske, praktisch diese Dame. Also eine Kombination zwischen einem Kunstwerk und einer Telenovela. Hat einen neuen Kult produziert. Und dieser Kult, der zunächst einmal bekämpft worden war von der katholischen Kirche, jetzt von der katholischen Kirche auch anerkannt. Das heißt, wir erleben in Brasilien eine interessante Umwandlung der Säkularen ins Sakrale, was mich absolut fasziniert hat. Eine Entstehung einer Neosakralität auf der Basis der europäischen Säkularismus. Und das war sozusagen die Umgebung, die mir sehr beeindruckt hat. Ansonsten wollte ich Ihnen erzählen über das Symposium selbst. Und es war für mich interessant, dass alle eingeladenen Spezialisten in Multikulturalismus und der Problematik der kulturellen Repräsentation alle gegen den Multikulturalismus waren. Da war kein einziger, der nicht mit einer glühenden Kritik des Multikulturalismus aufgetreten wäre. Und ich möchte einige dieser Kritiker wiedergeben, weil sie eben diese Problematik praktisch unmittelbar ansprechen. Nämlich die Problematik der Repräsentation. Die Frage, die sich alle gestellt haben, war eine folgende. Wenn man über Multikulturalismus spricht, und Multikulturalismus ist zu einer offiziellen Ideologie unserer Welt geworden. Ja? Auch wenn belächelt und so weiter, de facto aber praktiziert. Dann fragt man sich, was für ein Begriff von Kultur dahinter steckt. Was ist eigentlich die Kultur, die in einem globalen, multikulturellen Raum repräsentiert werden soll? Also unsere allgemeine Vorstellung besteht darin, dass die Globalisierung einen Raum der Repräsentation geschaffen hat. Ein relativ neutraler Raum. Durch Neutralität der Medien, durch das System der staatlichen und außerstaatlichen Institutionen, durch ein System der Museen und so weiter, gibt es sozusagen einen weltumspannenden Repräsentationsraum. Und die Funktion der Kultur, die Funktion der Kunst, die Funktion der Politik im Kontext der Kultur und der Kunst besteht im Grunde nach einem mehr oder weniger allgemeinen Verständnis heutzutage darin, in diesem neutralen Repräsentationsraum bestimmte Kulturen zu repräsentieren, und zwar so, dass keine Kultur dabei benachteiligt wird. Ja? Und dass sozusagen alles, was repräsentiert werden könnte, auch repräsentiert werden sollte. Der Raum ist, wie gesagt, technisch hergestellt. Das ist ein medialtechnischer Raum. Und sozial kodiert. Ist als solche kulturneutral. Die Frage ist aber, was eigentlich repräsentiert werden soll. Das heißt, was macht das Wesen einer Kultur aus? Zumal einer nationalen Kultur ethnisch definiert. Das war sicherlich von an das Thema. Und ein interessanter Vortrag darüber hat ein Mann gehalten, der heißt Tariq Ali. Und dieser Tariq Ali ist ein pakistanischer Intellektueller, der schon lange Zeit länger Zeit geflüchtet ist aus Pakistan und gibt New Left Review heraus. Das ist im Grunde der führende, jetzt inzwischen in angloamerikanischer Sprachbereich der führende linke Intellektuelle Zeitschrift und gleichzeitig ist Mitherausgeber von Versa, was auch sozusagen ein sehr einflussreicher linksintellektueller Verlag ist. Und sein Vortrag war deswegen interessant, weil er die anwesende Irina Trat an den ersten multikulturellen Vorschlag oder ersten multikulturellen Projekt in europäischen Geschichte. Und obwohl ich das alles, gerade diese ganzen Zusammenhänge, gut gekannt habe, noch aus der sowjetischen Zeit, ist mir irgendwie nicht eingefallen, dass es tatsächlich sozusagen die Geburtsstunde des modernen Multikulturalismus ist. Und er hat es sehr plausibel gemacht. Nämlich, das war ein Programm von Otto Bauer, das im Namen der österreichischen Sozialdemokratie formuliert worden war in den Ende 80er, Anfang 90er Jahre des 19. Jahrhunderts. Das war das Programm der nationalkulturellen Autonomie und nationalkulturellen Repräsentation im Rahmen des österreichischen Imperiums. Die österreichische Sozialdemokratie nämlich nicht wollte, dass die nationalen Konflikte in Österreich, im österreichischen Reich dazu führen, dass dieses Reich zerfällt. Und sie haben gedacht, dass man einen Mechanismus schaffen muss, der diesen Zerfall des österreichischen Reiches aufhalten kann. Und das war sozusagen das erste Projekt des Multikulturalismus im Grunde. Man kann wirklich zeigen, dass auch heutige Programme mehr oder weniger das wiederholen, in der Tat, was Otto Bauer damals vorgeschlagen hat. Er hat nämlich vorgeschlagen, dass außerhalb eines Systems, und das ist die entscheidende Frage, außerhalb eines Systems der politischen Repräsentation, und zwar sei es eine, sagen wir, im Rahmen der Monarchie funktionierende Repräsentation der regionalen Interessen, da war auch im Österreichischen Reich, auch Ungarn repräsentiert, auch Böhmen, das heißt, auf einem gewissen staatlichen Niveau. Und außerhalb einer möglichen Repräsentation im politischen Raum einer eventuellen Demokratie, falls Österreich zum Beispiel zu einem demokratischen oder sogar sozialdemokratisch regierten Staat wird, hat damals Otto Bauer gesagt, das reicht nicht aus. Das heißt, die Demokratie reicht nicht aus. Jenseits einer demokratischen Repräsentation, die nach bestimmten politischen Regeln organisiert wird, muss ein Parallelsystem aufgebaut werden. Und durch dieses Parallelsystem, das nicht demokratisch organisiert werden kann und auch nicht demokratisch organisiert werden soll, bestimmte partikulare kulturelle Interessen repräsentiert werden müssen. Das war dieses Projekt der kulturellen Repräsentation. Und die Idee war die, dass jeder, der sich als Tscheche fühlt oder als Ungar fühlt oder als Jude fühlt, in eine Assoziation eintritt. Diese Assoziation, die eine kulturelle ist, wurde gedacht als Assoziation zur Pflege der eigenen Sprache und der eigenen kulturellen Tradition. Diese Assoziation muss aber ein Recht haben, im Gesamtsystem des Staates repräsentiert zu werden und von Belange für die Belange einer gewissen nationalen Kultur zu sorgen. Was Tariq Ali nicht gesagt hat, was mir aber aufgefallen hat, als ich noch als junger Mann dieses Programm gelesen habe, denn dieses Programm wurde ja unterrichtet in Russland, in der Sowjetunion, im Rahmen der Geschichte der kommunistischen Bewegungen, dass dieses Prinzip wurde aufgebaut auf dem gleichen, also dieses System musste aufgebaut werden auf dem gleichen Prinzip, wie die kulturelle Repräsentation im Osmanischen Reich, das heißt in der Türkei. Türkei war damals absolut nicht demokratischer Staat, ohne ein System der politischen Repräsentation überhaupt zu haben. Gleichzeitig war ein extrem gut entwickeltes System der kulturellen Repräsentation. Und zwar genauso aufgebaut. Es waren in Türkei damals religiös, allerdings religiös, kulturelle Assoziationen. Gemeinschaften, genauso wie jetzt in Amerika. Für Armenier, für Juden und so weiter und so fort. Die hatten alle ihre Repräsentanten beim Sultan, hatten einen direkten Zugang zu ihm und regelten im Rahmen des Imperiums alle kulturelle Angelegenheit völlig autonom. So dass der Staat in diese Angelegenheit überhaupt nicht eingemischt hat. Das war auch dem Staat verboten in der Türkei, sich in die kulturell-religiöse Angelegenheit der jeweiligen Gemeinschaften einzumischen. Auf diese Weise wurde dieses System einer kompensatorischen nationalkulturellen Tradition eingerichtet. Und im Grunde hat Bauer nichts anderes vorgeschlagen als dieses. Und ich sage, weil das ist der springende Punkt und der sprengende Punkt. Dass gerade dieses System eingerichtet werden sollte als dezidiert antidemokratisches Projekt. Weil Bauer von Anfang an verstanden hat, dass die Entwicklung der Demokratie, was auch tatsächlich passiert ist, dazu führt, dass diese Repräsentation abgeschafft wird und dass jeweilige Völker beginnen, sich zu bekriegen. Denn wenn man kulturelle Repräsentation identifiziert mit einer politischen, dann führt es zu nationalen Kriegen, wie es in der Türkei, denn dann in Österreich und jetzt in Jugoslawien, wie alle erleben. Das heißt, wir erleben eine Situation, bei der zwischen politischer Einheit einer Nation und kultureller Einheit einer Nation Identität gefordert wird. Eine Nation muss sowohl kulturell wie auch politisch durch gleiche Mechanismen repräsentiert werden. Was Otto Bauer vorgeschlagen hat, ist das, was den Multikulturalisten nach wie vor vorschlägt. Das heißt, dass die kulturelle Repräsentation anders funktioniert als die politische. Wenn man kulturelle Repräsentation von einer politischen Repräsentation abkoppelt, dann kann man sich vorstellen, dass man als Tscheche, als Ungar, als Jude, als Deutsche im Sinne einer ökonomischen, politischen, sozialen Verwaltung des Staates gleiche Rechte hat und an demokratischen Prozess teilnimmt. Weil diese ganzen Prozesse sind unspezifisch, sie betreffen einen allein als einen Staatsbürger eines Staates, nicht als Repräsentant einer Nation. Auf der anderen Seite, dass man ein System der Repräsentation schafft, das jenseits dieser demokratischen Legitimierung Institutionen schafft, die das Spezifische und Partikulare eines nationalen kulturellen Interessen darstellen. Und diese Institutionen müssen dann im Rahmen eines Ausgleichs dafür sorgen, dass diese Interesse kompensatorisch, also nicht demokratische Interesse, partikular Interesse kompensatorisch dann berücksichtigt werden. Im Grunde will sozusagen die Politik der Repräsentation, die den Multikulturalismus heute betreibt, nichts anderes als eine, als sozusagen Staatsbürgerschaft von der kulturellen Person abkoppeln, Staatsbürgerschaft für die demokratische und soziale Gestalten und kulturelle Repräsentation als spezifischer Raum in einer spezifischen Repräsentation in einer speziellen dafür geschaffen. Nun aber, was Tariq Ali nicht zitiert hat, obwohl ich glaube, er kannte den Text, weil er die Argumente mehr oder weniger wiederholt hat. Es gab einen früheren Text, das ist der erste Text überhaupt, der dieser Autor geschrieben hat in seinem Leben. Das war die Antwort auf ein Projekt von Genosse Otto Bauer, geschrieben von Josef Stalin. Das war sein erster Abhang. Und Stalin hat dieses Projekt radikal kritisiert und eigentlich mit den gleichen Argumenten wie Tariq Ali dieses Projekt kritisiert. Stalin hat nämlich gefragt, na gut, aber wer eigentlich und auf welche Weise werden diejenigen bestimmt, die diese spezifische, partikulare Interessen repräsentieren soll. Also nehmen wir eine Nation. Diese Nation besteht aus einer Masse der Menschen, die eine Sprache haben, die zusammenleben, die irgendwie funktionieren und so weiter und so fort. Die legen aber keinen so großen Wert auf die Kultur. Es gibt aber einen gewissen aktiven Teil. Und dieser aktive Teil ist gerade nicht der Teil, der besonders progressiv ist. Oder besonders kommunistisch oder besonders sozialdemokratisch. Das sind eben die Menschen, die diese kulturelle Eigenart in erster Linie repräsentieren wollen und repräsentieren werden, wenn diese kulturelle Repräsentation sich nicht demokratisch gestaltet, sondern eben im Sinne einer solchen Assoziation. Die Schrift von Stalin war auch ziemlich antisemitisch, weil er hat sozusagen sein Argument, sein wichtiges Argument war, dass der Bauer ein Jude war, oder Bauer, was tatsächlich der Fall ist, und dass er sozusagen ein Volk ohne Raum, ein Volk ohne Territorium immer im Sinne gehalten hat. Und diese Art der Organisation ist gut nur für die Juden, aber die anderen ist schlecht. Wenn man aber von der antisemitischen Teil, das eine sehr große Rolle spielt, absieht und das Argument verfolgt als solches, dann hat dieses Argument was für sich. Und das war eben der springende Punkt für Tariq Ali, der hat gesagt, was sind eigentlich die Leute, die unter den Bedingungen eines von links praktizierenden Multikulturalismus die jeweilige Kultur eigentlich repräsentieren. Das sind die schlimmsten Reaktionäre innerhalb einer dieser jeweiligen Kulturen. Das heißt, gerade die Fundamentalisten islamischen, gerade die Radikalen, gerade die Leute, die intolerant sind, gerade die Leute, die Ausländer, gerade die bekommen im Rahmen eines multikulturellen Diskurses die Oberhand und werden unkritisierbar. Es gibt, hat er gesagt, eine unheimliche und terroristische Allianz zwischen international organisierten linken, liberalen, multikulturalistischen Organisationen und diesem ganzen Repräsentationsraum. Und kleinen radikalen Gruppen, die jeweils die Initiative übernehmen und die eigentlich Anspruch erheben, eben diese Repräsentation zu leisten, die im Rahmen eines kulturellen, multikulturellen Systems gefordert wird. Und das sind immer entweder die schlimmsten Oder da sind die schlimmsten, die konservativsten religiösen Gruppierungen. Weil, er sagt, was ist die Kultur? Kein Mensch weiß es. Kultur hat keine Bedeutung. Kultur ist etwas, was real praktiziert wird. Kultur ist etwas, was real existiert. Wie kann man überhaupt eine Kultur im Rahmen einer multikulturellen Repräsentation repräsentieren? Das kann man nicht. Zum Beispiel, man sagt, eine islamisch geprägte oder eine christlich geprägte Kultur in diesem Sinne. Aber das bedeutet nichts anderes, als dass man Kultur anknüpft an Kult, an das Kult und kulturelle Tradition nimmt man als Ableitung und Weiterentwicklung eines gewissen religiösen Ansatzes. Das heißt, man negiert im Grunde Prozesse der Säkularisierung, die in einer Kultur stattfinden. Man schließt die Augen in Bezug auf die Auflösungsprozesse, die in jeweiligen Religionen de facto stattfinden. Man kehrt zurück zu einem Begriff der Kultur, der religiös geprägt wird, oder zu einem Begriff der Kultur, der rassisch geprägt wird. Das heißt, im Endeffekt, die kulturelle Repräsentation ist entweder Repräsentation der Schwarzen, der Gelben und so weiter, das heißt rassistische Aufklärung, oder Repräsentation der islamischen Kultur, der christlichen Kultur, der protestantischen Kultur, der katholischen Kultur, das sind die Kulturen, die religiös geprägt sind, also die Kulturbegriffe, die religiös geprägt sind. Und gerade die moderne Kulturentwicklungen, gerade die Säkularisierungsprozesse, gerade die progressive Elemente in jeweilige Kulturen, werden dabei unterdrückt. So wird es dieser multikulturelle Raum plus ein System der regionalen kulturellen Repräsentation funktioniert also als ein Unterdrückungsmechanismus in Bezug auf die letzten Repräsentanten sozusagen der jeweiligen kulturellen Milieus. Und sein Beispiel war sicherlich muslimische Länder, wo gerade die Intellektuelle wie er überhaupt keine Chance haben, in diesem System der multikulturellen Repräsentation einen Platz zu finden. Wenn er zum Beispiel kann nicht den Anspruch erheben, zum Beispiel muslimischen oder islamistischen Kulturkreis als sein typischer Repräsentant zu repräsentieren. Da muss ein Mullah sein. Ja, er kann das nicht. Na gut, kann er dann Englische repräsentieren? Kann er auch nicht, weil es ein, sozusagen ein Muslim ist. Das heißt, er kann persönlich überhaupt nichts repräsentieren. Das heißt, in diesem System hat er überhaupt keinen Ort. Und nicht nur er, sondern alle anderen, die in der gleichen Position sind. In diesem Sinne, dieser multikulturalistische Diskurs in Osten bestraft, das sind eben modernistisch orientierte Intellektuelle. Und der zweite interessante Vortrag in diesem Sinne war der Vortrag darüber, was passiert, wenn multikultureller Diskurs übertragen wird auf die europäischen Welt. Ich habe leider den Namen des Autors vergessen, das war ein Italiener. Und sein Ausgangspunkt war die Diskussion über die Padania und über das Baskenland. Padania kenne ich nicht so gut, aber Baskenland kann ich gut nachvollziehen, weil ich mit baskischen Intellektuellen ein bisschen gesprochen habe. Der Punkt ist der, dass der Baskenland ist der reichste Provinz von Spanien. Und im Grunde, was der ETA und baskische Nationalisten verlangen von der Regierung, ist anderen Spaniern zu verbieten, nach Baskenland auszuwandern. Und nach Baskenland überhaupt zu kommen, sich dort anzusiedeln. Weil dadurch die baskische Kultur unterdrückt wird. Im Sinne des Multikulturalismus. Wir haben also eine interessante Umkehrung des ursprünglichen multikulturellen Diskurs. Dieser Diskurs wurde erfunden in Amerika. Damit Schwarzen, Mexikaner und so weiter, das heißt unterdrückte, arme Schichten der Bevölkerung, bessere Chancen bekommen in einem weiß dominierten kulturellen Milieu. Wenn diese Art Diskurs übertragen wird aus Europa, Europa gibt es ja völlig andere Konstellationen, dann wird dieser Diskurs übernommen, gerade von reichen Regionen, die ihre kulturelle Eigenart verteidigen wollen, aber eigentlich ihre ökonomischen Privilegien verteidigen wollen. Das ist innerhalb Deutschlands, das ist Bayern, ja, hoffentlich, ja, ich war, ein gutes Beispiel. In Spanien ist es Baskenland und Barcelona, also Katalonien. Das Gleiche habe ich absolut erlebt in Jugoslawien. Ich war in Jugoslawien vor der Auflösung noch der Jugoslawien, also vor dem Bürgerkrieg, in meinem geliebten Ljubljana. Ich mag Ljubljana sehr, das ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Ort zu leben und so weiter. Und die Slowenen in dieser Zeit, die mit Abstand reichste Teil des Jugoslawien waren, mit einem sehr, sehr groß, höheren Lebensniveau, viel höheren Lebensniveau als sonst wie, haben die ganze Zeit gesagt, wir werden uns gegen die Unterdrückung. Ich sage, was ist die Unterdrückung? Die Unterdrückung ist, dass die zentrale Regierung es erlaubt, dass die Leute aus ärmeren Regionen zu uns kommen und sich bei uns ansiedeln. Die gleichen Prozesse kann man auch in Baltikum und der Sowjetunion sehen und so weiter. Das heißt, der Multikulturalismus, angewandt auf andere nicht-amerikanische Verhältnisse, führt sehr schnell zur Formulierung bestimmter Abwehr- und Dominanzmechanismen, die ja objektiv die Privilegierung bestimmten Regionen, bestimmten Schichten innerhalb und kulturellen Gruppen und ethnischen Gruppen innerhalb Europas zum Beispiel sich herausgebildet haben. Der Multikulturalismus führt einfach dazu, dass sie noch stabiler werden, nie in Frage gestellt werden und noch zusätzlich abgesichert werden durch ein System der ausschließlichen kulturellen Repräsentation. Und gerade die reichsten Länder Europas, also Regionen Europas, wie Katalanien, das Beispiel war Padanien, Katalanien und Baskenland, benutzen ein Vokabular, das die amerikanische schwarze Bürgerrechtsbewegung erarbeitet hat. Er hat einen sehr interessanten Katalog der Forderungen und der Klagen eingeführt und es ist eins zu eins Übersetzung aus der Englischen. Und zwar von Texten von Frantz Fanon auf der einen Seite oder so Malcolm X ja, und sonstige radikalen schwarzen Prediger, einfach übersetzt in Baskische oder Katalanische oder Italienische. Aber mit einer völlig anderen sozusagen politischen, ökonomische und sonstige Hintergrund. Also das hat uns alle fasziniert und dann irgendwo drei Tage haben wir verbracht in der Kritik an dem Multikulturalismus und Strategien der Repräsentation, die sich herausgebildet haben, wie sich herausgebildet haben. Allerdings am Ende waren alle ratlos und haben sie gefragt, was kommt hier, was kann an dieser Stelle sonst passieren. Und ich muss sagen, alles waren der Meinung, viel kann zunächst einmal nicht passieren. Denn findet man diese Art Politik gut oder nicht, sie hat eine politisch-ökonomische Berechtigung, die mit internationalem Tourismus und Medienmärkten zu tun hat. Wir leben in einer Wirklichkeit, in der nationalkulturelle Identitäten als bestimmte Muster und bestimmte kulturelle Waren verkauft werden. Und das war mein Vorschlag als Ausgangspunkt für die Untersuchung des Multikulturalismus, die chinesische Küche zu nennen. Weil die chinesische Küche ist etwas, was man in China nicht findet. Ja? Man findet sie auch nicht in Regionen, wo die Chinesen tatsächlich leben, zum Beispiel in Vancouver, wo meistens Chinesen leben, weiß man nicht, was die chinesische Küche ist, sondern sie essen halt chinesisch. Aber das, was chinesische Küche ist, ist ein Produkt, ist eine Ware, das als ethnische Küche verkauft wird, ist gleichzeitig nichts anderes als McDonald's oder was auch immer. Ja? Das ist eine standardisierte Muster, eine standardisierte Kulinarie, genauso wie italienische Küche und so weiter, die ja auf der einen Seite als ethnische dargeboten wird, auf der anderen Seite nicht lokalisierbar ist. Und mein Vorschlag wäre, eine sozusagen nicht lokale und nicht lokalisierbare ethnische Produkte, die eigentlich keine multikulturelle oder kulturelle, sondern transkulturelle sind, wenn man will, als viel zeitgemäßere zu untersuchen. Das heißt, sich nicht die Frage zu stellen, ob ein gewisses Produkt tatsächlich eine Repräsentation von Songs hat oder nicht. Das heißt, die Frage ist, ist die chinesische Küche wirklich chinesisch? Das ist eine traditionell kulturelle Frage. Ja? Ist islamischer Fundamentalismus wirklich islamisch? Ist die chinesische Kirche wirklich chinesisch? Ist der Israel wirklich jüdisch? Ja, und so weiter, so geht es weiter. Das sind alle Fragen, die ignorieren, dass diese Zeichen des Kulturellen sich nicht genetisch und genealogisch herausbilden, sondern in einem System des internationalen Vergleichs, das heißt nach bestimmten strukturellen Regeln. Wenn man Option hat zwischen, sagen wir, McDonald's, chinesische Küche und italienische Küche, und das ist eine Option, die man praktisch in jeder sogar kleineren Stadt auf der Welt inzwischen hat, auch in Tokio, auch in Peking, auch in Moskau, überall. Man hat diese Option. Dann bestimmt sich das Chinesische durch das System der strukturellen Unterscheidungen von McDonald's und von italienischer Küche. Und nicht durch ihren genealogischen Bezug auf die chinesische Kultur, wie sie tatsächlich ist. Das heißt, man muss das System der Zirkulation, der kulturellen Repräsentation auf allen Ebenen heute absolut unabhängig betrachten von allen genealogischen Überlegungen. Man soll sich nicht die Frage stellen, in welchem Verhältnis ein kulturelles Phänomen tatsächlich zu einer Kultur steht, kann man dieses Phänomen tatsächlich als ein repräsentatives interpretieren oder nicht, sondern stattdessen muss man einfach sehen, dass man jeweils mit Phänomenen zu tun hat, die sich die weltweite Zirkulation begriffen sind und die von anderen Produkten dieser Art nach bestimmten strukturellen Merkmalen unterscheiden. In diesem Sinne kann man allerdings von einem Multikulturalismus als einem Repräsentationssystem nicht mehr sprechen. Gleichzeitig aber kann man es vermeiden, zu einer, sagen wir, statt eines Multikulturalismus einen Uniformismus zu predigen. Also etwas, was überall gleich ist. Wir haben nicht etwas, was überall gleich ist, aber wir haben etwas, was überall different ist. Different ist nicht im lokalen Sinne, nicht im Sinne der lokalen Differenz, sondern im Sinne einer von Anfang an global funktionierenden Differenzierung. Also das war, was ich da vorgeschlagen habe und habe gesagt, dass nur das zu erklären, dass zum Beispiel Autos heutzutage oder Computer nicht an Lokalitäten unterschieden werden, wie zum Beispiel Vasen damals. Es gab griechische Vasen, chinesische Vasen, persische Vasen. Und das Wichtigste bei einer Vase war, ob sie persisch, chinesisch oder italienisch ist oder griechisch. Und dann, in welcher Region sie produziert worden war und dann erst danach, zu welcher Zeit. Heutzutage ist es wichtig, was hat dieser Computer für eine Generation, was hat dieses Auto für eine Generation. Dann erst ist es wichtig, ob es in Hongkong produziert worden ist oder Singapur oder Amerika oder sonst was. Wir sprechen jetzt zunächst einmal oder wir unterscheiden jetzt zunächst einmal nach dem Zeitpunkt und nicht nach dem geografischen Punkt. Und ich denke, dass wenn genetische Entwicklung weitergeht, das war mal Einwand gegen einige schwarzen Theoretiker, die auch da waren, haben gedacht, dass schwarze Farbe und so weiter bei Haut sehr, sehr leicht produzierbar ist. Und dass wir heute zum Beispiel zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden, immer noch geografisch. Wir denken, dass die schwarz sind, die kommen letztendlich aus Afrika. Und die Weißen kommen letztendlich aus Europa und so weiter. Und diese Genealogien stecken irgendwie, bestimmen unsere Generation. Aber stellen wir uns vor, dass die Farbe der Haut die Frage der Mode wäre. Also zum Beispiel, zu einer gewissen Zeit wäre es modisch, die Kinder mit grüner Farbe zu machen. Oder mit einer anderen bunten Farbe. Ja? Oder leuchtend. Ja? Es gibt inzwischen viele Experimente, wo zum Beispiel Tiere oder Pflanzen mit leuchtender Haut gemacht werden. Ja, und zwar leuchten auch in verschiedene Farben. Da können wir, wenn wir jemanden anschauen mit leuchtenden Farben, wir können dann vielleicht sagen, was für ein furchtbarer Geschmack hatten seine Eltern. Ja. Und dann muss damit trösten, dass zu jener Zeit wahrscheinlich hat man gemeint, es ist ein guter Geschmack, ja, was wir heute wissen. Also wir werden dann viel mehr unterscheiden, nach den Kriterien der Mode. Und die Kriterien der Mode sind sozusagen die zeitbedingten Kriterien, die markieren Zeitpunkte viel mehr als Punkte im Raum. Also kann man sagen, dass vielleicht Multikulturalismus ein Übergangsphänomen ist. Ein Übergang zwischen einer lokal genealogisch verstandenen Kulturen in dem Sonne und eine, sagen wir, lokal genealogisch verstandene kulturelle Phänomene und zeitgenealogisch verstandene kulturelle Phänomene. Das heißt, wir gehen ein in eine Epoche, in der kulturelle Produkte mehr der Zeit ihres Entstehens als der Ort ihres Entstehens markieren. Man kann sagen, diese Ideen oder diese Formen, dieses Design, dieses Kulturverständnis war charakteristisch für eine gewisse Zeit und entspricht einer gewissen Mode. Wie wir sagen, das ist ein typischer 50er-Jahre-Look. Viel mehr, als dass wir sagen können, das ist ja typisch für eine gewisse Region. Das heißt, der Ursprung in der Zeit wird tendenziell wichtiger als Ursprung im Raum. Und in diesem Sinne ist die chinesische Küche ein Zeitphänomen. Die menschliche Küche ist etwas, was überall gleichzeitig in einer Zeit entstanden ist. Nicht etwas, was in China entstanden ist. Und etwas, was in New York und in Europa und so weiter entstanden ist, zu einer gewissen Zeit. Und genauso kann man über alle anderen kulturellen Phänomene reden, das heißt, sie umkodieren und ihre Genealogie nicht im Raum suchen, sondern in der Zahl. Und dann bekommen wir vielmehr eine Koexistenz verschiedener Moden oder Koexistenz verschiedener Zeiten in der Gegenwart als die Koexistenz verschiedener Lokalitäten oder lokal definierten Kulturen im Sinne des herrschenden Multikulturalismus. Weil ich denke, dass viel interessanter ist, darüber überhaupt zu reflektieren, wie die Menschen verschiedener Generationen die verschiedenen Modevorstellungen haben, wie sie überhaupt in einem Raum koexistieren. Ja, es gibt zum Beispiel, die alten Menschen haben auch ihre Moden, ja, die ganz Jungen haben auch ihre Mode, die Mittlere hat auch ihre Mode. Jede Generation hat ihre eigene Mode und ihren eigenen Modezyklus. Und gleichzeitig ist die Mode etwas, was für mich viel interessantes ist. Ich weiß nicht, darüber wurde in FAZ ein bisschen berichtet, wir haben so eine Diskussion gemacht mit Wassenbrock über Mode. Aber die Mode hat etwas, was der Raum nicht hat, eben was die Zeit generell hat, also die Mode auf die Zeit verweist. Nämlich eine gewisse Freiheit. Die Mode, im Unterschied zu Multikulturalismus, gibt einem eine Freiheit. Und zwar, weil genauso wie generell in Bezug auf jeden anderen Zeitbegriff, hat man immer die Chance, eine unbekannte Mode zu verkünden. Ja? Man kann sagen, zum Beispiel, wenn jemand mir sagt, du bist völlig unmodisch, ja? Deine Ansichten und wie du dich bewegst, das ist ja alles veraltet. Da kann ich immer sagen, das ist jetzt wieder in Mode. Und wenn jemand mir sagt, fragt mich wo, ich kann sagen, naja, zum Beispiel in Los Angeles. Aber in sehr exklusiven Zirkel in Los Angeles, da hast du keinen Zugang. Ja. Oder zum Beispiel in Tokio, ja. Oder auf der Fiji oder was auch immer. Ich kann mir immer einen Ort imaginieren, an dem so, wie ich es bin, jetzt gerade modisch ist. Ja, das heißt, die Mode, wie jeder andere Zeitbegriff, verweist immer auf die Möglichkeit, man sagt Modediktat, aber es gibt kein Modediktat. Modediktat gibt es nur im Raum. Wenn man meint, in einem bestimmten Raum gibt es ein Modediktat. Aber eigentlich, Mode ist, wie die Zeit generell, eine Instanz, die, weil sie nicht festlegbar ist und nicht festzumachen ist, genau wie der Raum, immer die Möglichkeit gibt zu sagen, ich bin meiner Zeit voraus. Ja? Oder hinter meiner Zeit zu sein, ist eigentlich viel interessanter, progressiver und radikaler als gerade in der Zeit. Diese Möglichkeit, eine Zeit voraus zu sein oder hinter der Zeit zu bleiben, als bewusste Strategie, unterscheidet alle Zeitbegriffe als befreiende Begriffe letztendlich, weil im Grunde ist er subjektiv definiert, von Raumbegriffen. Weil es ist schwierig für mich, wenn ich hier und jetzt sitze, außerhalb meines Platzes zu sein. Ja, zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin eigentlich nicht hier, sondern woanders. Ja, da guckt man sich wie ein Verrückter, ja, und sagt, du siehst doch hier. Wenn ich aber sage, ich bin nicht jetzt und lebe nicht in der Gegenwart, sondern in der Zukunft und ich bin meine Zeit voraus, dann ist es eine normale Aussage. Jeder Manager macht diese Aussage. Und alle glauben mir. Das heißt, Appellation in der Zeit, im Unterschied zu klassischen multipluralistischen Appellationen im Raum, bietet die Möglichkeit einer subjektiven Strategie, die einer historischen Kontrolle und jeder möglichen historischen Kontrollinstanz entgeht, weil diese sozusagen Verweis auf die Zeit immer eine unbekannte Vergangenheit, aber vor allem prinzipiell unbekannte Zukunft mit anschließt. Wenn ich mit der Zeit begriffen und in der Zeit argumentiere, dann argumentiere ich immer in Projektion der Freiheit. Ich kann sagen, wenn die chinesische Küche nicht so ist, dann wird sie so sein. Wenn die Mode ist, jetzt nicht so ist, dann wird sie so sein. Wenn die Menschen nicht so sind, wie sie sind und wie sie sein sollen, dann werden sie es sein in 10 Jahren. So wie auch die Zeitungen schreiben. Ja? Sie benutzen das, um das zu reflektieren. Sie sagen, in 10 Jahren, 20 Jahren werden wir von künstlicher Intelligenz beherrscht. Kann sein. Derjenige, der das denkt, ist seiner Zeit voraus. Was wird in 10 Jahren sein? Das weiß man nicht. Auf der anderen Seite, hier entsteht eine Instanz, die einen bestimmten Diskurs, einen bestimmten Menge der Diskursen im öffentlichen Meinung legitimiert. Und auf diese Weise mich einer ideologischen Kontrolle entgehen lässt, die eine sozusagen in der, im Raum lokalisierbare Begriff der Kultur unmöglich macht. Und so war mein Vorschlag, aus dem Raum in die Zeit zu flüchten. Und statt an die existierenden Differenzen immer wieder zu kauen, wie multikulturalistischer Diskurs das tut, nicht existierende, zukünftige, effektive Differenzen und Projekte vorzuschlagen und an sie zu appellieren. Dazu können auch rückgewandte, ja, in die Vergangenheit projizierte Projekte gehören. Aber auf jeden Fall sich mehr in der Zeit bewegen, statt in der Gegenwart zu erstarren. Ich denke, dass der Ausgangspunkt für das Reaktionäre, zutiefst Reaktionäre und Repressive des existierenden multikulturalistischen Diskurses, der eigentliche Ursprung ist diese Erstarrung in der Zeit, dass nur die Differenzen beachtet werden, die schon geworden sind und schon jetzt nachweisbar. Das ist ein Positivismus dieses Diskurses. Alle die Differenzen, auf die man verweist, müssen nachweisbar sein. Sie müssen effektiv feststellbar sein. Sie müssen hier und jetzt mit positiven Untersuchungsmitteln festgestellt werden, festgemacht werden, formulierbar werden, unterscheidbar werden. Viel interessanter sind Differenzen, die keine positivistische sind, die keine erfahrbar sind, keine beschreibbar sind, die sozusagen ein Versprechen einer Differenz darstellen, an das ich appellieren kann, auch wenn ich diese nicht positiv beschreiben kann. Das ist das Befreiende. Na gut, ich habe diese Gespräche so dargestellt und meinen Beitrag, wie ich es machen wollte. Und ich denke, das ist so ein bisschen eine Einführung, ja, die weitere Diskussion. Und so schlage ich vor, dass wir zunächst einmal eine Unterbrechung machen und dann diejenigen, die das Gesagte diskutieren wollen, in üblicher Weise werden lassen.